Ich muss ein bisschen noch von gestern erzählen. Ich bin heimgekommen und ich habe einfach nichts zu essen gehabt. Aber ich habe gewusst, ich muss mir keine Sorgen machen, weil Gott sorgt für mich. Das hat er schon ein Leben lang gemacht und er war einfach gütig. Und siehe da, ein Schwarm von Heuschrecken ist einfach vor mir vorbei gesprungen. Ich konnte ein paar fangen. Und ich sage, Heuschrecken in Honig dünkt. Das ist das Beste, was es gibt. Ich könnte das ein ganzes Leben lang essen. Habe ich zwar schon, aber ich könnte es auch noch bis zum Ende von meinem Leben machen. Ungefähr so ist es um Johannes dem Täufer gegangen. Das ist eine ganz spezielle Person in der Bibel. So ein bisschen genau zwischen Altem und Neuem Testament. Und heute werden wir ein bisschen in das Leben von dieser Person eintauchen und so ein bisschen von verschiedenen Perspektiven sein Leben anschauen und schauen, was können wir aus dem lernen. Apropos Perspektive, haben wir gemerkt, das ist irgendwie ein bisschen ein anderer Lichtton da vorne. Und das ist, weil wir ein paar Leute in dieser Gruppe haben, die heute den ganzen Nachmittag in dieser Church waren und neue Lichter installiert haben. Ich hätte jetzt gesagt, danke für mal, gebt mal einen Applaus, aber haben wir schon gemacht. Also. Der Johannes der Täufer. Also im Folgenden werde ich einfach nur noch Johannes sagen, weil Johannes der Täufer ist immer ein bisschen ein langes Wort. Ich meine, der Johannes der Täufer, es gibt ja noch den Johannes, der das Buch geschrieben hat. Den meine ich, wenn ich sage, öffnen wir Johannes 3, Vers 5 oder so etwas. Gut, ich tue mal ein bisschen kurz zusammenfassen, so ein bisschen woher er kommt, wer er ist. Der Johannes ist um die Zeit von Jesus geboren. Er ist etwa 6 Monate älter als Jesus Christus. Das wissen wir ganz genau. Sein Vater war der Zacharias. Der Zacharias war ein Priester im Tempel. Er und seine Frau waren eigentlich schon relativ alt, eigentlich über das Alter, wo man noch Kind haben kann. Und sie hatten kein Kind. Das war damals eigentlich eine Unehre. Vor allem als Priester, als ehrwürdige Person, als Rabbi, hat man eigentlich immer eine Familie und Kinder. Das war auch ein Zeugnis, dass man auch fähig ist, Kinder aufzuziehen oder dass man die Kleinen in den Griff bekommt. Auf jeden Fall, sie hatten kein Kind, das war eine Schande. Sie haben oft gebetet für das, aber es hat halt nicht funktionieren. Oder? Und eines Tages, der Zacharias war gerade im Tempel, wie gesagt, ich kann das ein bisschen kürzen, ist er im Tempel, ist ein Engel zu ihm gekommen und hat gesagt, deine Frau wird schwanger werden, du wirst einen Sohn bekommen. Und nicht einfach irgendeinen Sohn, sondern das wird eine ganz spezielle Person sein. Es heisst, er wird von Anfang an mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Und er wird in der Kraft und im Geist vom Elia kommen. Der Elia, der grosse Prophet vom Alten Testament. Und er wird das Volk für den Herr parat machen, bereit machen. Das ist eigentlich fast wortwörtlich aus einer Prophetie aus dem Alten Testament, die sagt, der Elia wird eigentlich wie wiederkommen, bevor der Messias muss kommen. Und eben, er wird das Volk parat machen für den Herr. Und so ist es auch passiert. Elia, der Johannes ist geboren worden. Und viel mehr weiß man eigentlich vom grössten Teil von seinem Leben weiß man eigentlich nicht, was passiert ist. Eben, seine Eltern sind alt gewesen, sie sind wahrscheinlich haben nicht mehr so lange gelebt. Und wir lesen es im Lukas 1, Vers 80. Ich öffne das schnell. Damit ich da wirklich auch das erzähle, was steht und nicht einfach irgendetwas. Also im Lukas 1 ist eigentlich so ein bisschen die ganze Geschichte beschrieben. Es hat noch ein paar Wunder gegeben und der Engel hat auch ein bisschen mehr geredet als nur das. Auf jeden Fall in Lukas 1, Vers 80 geht es um den grössten Teil vom Leben von Johannes. Es steht, Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Also wie gesagt, wir können uns vorstellen, seine Eltern sind wahrscheinlich bald zum Herr in den Himmel gekommen. Und er ist dann ganz allein gewesen. Es hat ihn durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist hat ihn in die Wüste getrieben. Und dort hat er gelebt, etwa 30 Jahre lang, von Heuschrecken und Honig, frischem Jordanwasser. Und ist vom Heiligen Geist erfüllt gewesen. Das ist schon mal etwas Spezielles. Eben, es heisst in der Bibel, er hat Kleidung aus Kamelhaar gehabt. Das ist ein sehr rauer Stoff, oder? Das ist nicht die gute Jeansbaumwolle, wo es so gut steht an der Haut, sondern nein, das ist relativ rau. Wie gesagt, er hat gegessen, was es dort gegeben hat, was er bekommen hat. Das sind Heuschrecken und wilder Honig. Also Honig ist schon mal nicht schlecht, oder? Ich meine, es gibt Leute, die leben bei Brot und Wasser. Er hat immer noch Heuschrecken und Honig gehabt. Also, da kann man viele verschiedene Rezepte aus dem machen. Nein, was wir daraus lernen, ist, er hat in einer völligen Abhängigkeit von Gott gelebt. Er hat nicht irgendwie eine Absicherung gehabt, er hat keine Versicherung gehabt, keine Familie. Oder damals sind Kinder ja sozusagen die Rente gewesen, wenn die Eltern mal alt geworden sind und nicht mehr arbeiten konnten. Er war einfach in der Wüste und hat Kontakt zu Gott gehabt. Er war auch ein Nazirer gewesen. Das sind spezielle Personen im Alten Testament, die besonders für Gott geweiht waren. Und sie haben einen speziellen Dienst gemacht. Aber das ist mit gewissen Auflagen gekommen. Sie haben zum Beispiel die Haare nicht dürfen schneiden, sie haben kein Wein dürfen trinken oder allgemein damals halt irgendetwas, was mit Trauben zu tun hat. Sie haben nicht tot dürfen berühren. Das sind so gewisse Regeln gewesen, wo für den Rest der Bevölkerung eigentlich kein Problem ist. Aber das ist für die Nazirer ist das verboten gewesen, weil sie speziell geweiht gewesen sind für den Herrn. Ja, und so, als Nazirer hat man dann aber auch wirklich wie einen speziellen Draht zu Gott. Oder? Also man enthält sich von diesen Sachen und kann dafür mehr Energie aufwenden, um mit dem Herrn in Kontakt zu sein. Eben, der Johannes ist ja ganz speziell vom Heiligen Geist erfüllt gewesen. Und so hat er dann auch seinen Auftrag bekommen, etwa in seinem 30. Lebensjahr. Wir wissen nicht genau, wie das passiert ist oder was Gott wirklich zu ihm gesagt hat, aber klar ist, dass der Heilige Geist stark war in ihm und dass er nachher nicht getrieben worden ist dazu, dass er auftreten ist und das neue Himmelsreich verkündet hat. Er ist plötzlich da gestanden und hat gesagt, bekennet euch Sünd, bekehret euch, lasst euch taufen im Wasser. Er war im Jordan und hat die Leute getauft und hat gesagt, das neue Himmelsreich ist da. Und das ist, es hat ja eine grosse Messias-Erwartung gegeben zu dieser Zeit. Also viele Leute haben gedacht, so, ja, jetzt ist es dann Zeit, wenn der verheißene Erlöser kommt. Und plötzlich ist so ein Prophet gekommen und hat wirklich mit einem Auftreten hat er die Leute überzeugt. Mit seinen Predigten hat er die Leute überführt und ganz viele sind zu ihm gekommen, haben sich taufen lassen von ihm. Und so hat er die Leute bereit gemacht für das neue Reich, das kommt. Bereit gemacht für Jesus, der nachher sagt, wie es weitergeht. Und dann schauen wir, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit aufschlagen, Lukas 3, das ist noch eine Episode aus dem. Er hat die Leute predigt, hat ihnen das Wort verkündigt, hat sie getauft. Dann haben die Leute damals gefragt, ja, was sollen wir jetzt konkret machen, jetzt wo wir uns taufen haben lassen, wo wir unsere Sünden bekannt haben. Wie sieht das konkret aus? Lesen wir in Lukas 3, Vers 10. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Zolleinnehmer, die sind bekannt gewesen dafür, dass sie die Leute abzocken. Also wir sehen, Johannes hat gelebt und predigt ein Leben, das hundertprozentig von Gott abhängig ist. Er hat nicht zwei Hemden gehabt, er hat einfach nur ein Hemd gehabt, genau das, was er braucht. Und also Johannes ist natürlich eine spezielle Person gewesen. Und auf was wollte ich raus? Ich wollte jetzt nicht eine antikapitalistische Rede halten. Nein, um was geht es mir? Der Johannes hat sich von vielem enthalten. Er hat in der Wüste gelebt, einfach genau mit dem, was er gebraucht hat. Er hat überlebt, könnte man so sagen. Er war gefüllt vom Heiligen Geist. Auf eine besondere Weise. Oder? Wir Gläubigen, wir glauben, dass der Heilige Geist in uns lebt. Aber das ist nicht das Gleiche wie der Johannes, der wirklich gefüllt ist und aus der Kraft vom Heiligen Geist permanent geredet hat. Und genau wie der Johannes sind eigentlich auch wir Gott geweiht. Gott hat uns freigekauft, wir sind ihm geweiht. Was bedeutet das konkret? In Christus ist uns ja alles erlaubt. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt das Leben wie der Johannes führen müssen, raus in die Wüste, also bis wir da in der Schweiz mal eine Wüste finden, oder? Einfach raus in die Wüste und uns enthalten und nur das und nur das Allernötigste und warten 30 Jahre lang auf unseren Auftrag. Ich glaube, das ist nicht das, was Gott vorhat mit uns. Aber wir müssen uns überlegen, oder? Alles ist uns in Gott erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Ich glaube, viele Sachen, da hat Gott absolut kein Problem damit, dass wir die haben oder die machen oder dass wir Zeit mit dem verbringen. Aber sie können dem Heiligen Geist im Weg stehen. Das können zum Beispiel Lebenssorgen sein, die uns hindern. Lebensfreuden aber auch, die uns Zeit rauben oder uns ablenken von dem, was der Heilige Geist uns sagen will. Oder auch materielle Sachen, Sachen, womit wir uns beschäftigen. Die können all den Heiligen Geist hindern. Zum Beispiel, brauche ich 20 Paar Schuhe? Brauche ich jetzt unbedingt das neue Smartphone? Brauche ich 2 Autos zu Hause? Also, wie gesagt, das ist absolut kein Problem, wenn ich 2 Autos habe. Aber wir müssen das einfach im Bewusstsein. Also, das ist auch einer von diesen Merksätzen, die ich heute mitgeben will. Je mehr wir von der Welt gefüllt sind, desto weniger können wir vom Heiligen Geist gefüllt werden. Je mehr von uns auf die Welt ausgerichtet ist, desto weniger Platz hat der Heilige Geist in uns. Und wir müssen uns alle selber überlegen, was bedeutet diese Welt für mich? Ist das ein Hobby, das einfach zu viel Zeit braucht? Ist das meine Vorliebe für gewisse Sachen, wo ich sehr viel Geld für das verwende, wo ich andersweitig könnte verwenden? Ist das Energie? Ist das meine Talent? Wie verwende ich meine Talent? Und je mehr ich das alles einfach für mich oder für die Welt einsetze, desto weniger kann der Heilige Geist mit dem anfangen. Wenn wir wirklich Veränderung wollen, wenn wir wollen, dass der Heilige Geist in uns wirkt und stark ist und dass durch uns der Heilige Geist Sachen machen kann, wenn wir eine Veränderung suchen, dann müssen wir uns auch fragen, kann er das? Geben wir ihm überhaupt den Raum, dass er das überhaupt in uns machen kann? Geben wir ihm den Platz und erlauben wir ihm, dass er uns ändert? Und tun wir uns doch einfach mal schnell eine Minute Zeit nehmen und überlegen, was ist etwas, das der Heilige Geist hindern könnte. Ist der Heilige Geist hundertprozentige Freiheit in mir? Kann er wirken, so wie er wirklich wirken will? Oder ist da etwas, wo noch dazwischen steht? Wie gesagt, das muss nicht eine Sünde sein, das kann auch etwas völlig gut sein, oder? Aber es sind einfach Sachen, die vielleicht uns im Weg stehen. Einfach mal schnell eine Minute Zeit nehmen. Gut, ich glaube, eine Minute ist um. Unter anderem hat Johannes immer einen Nachfolger angekündigt. Wir lesen in Lukas 3, Vers 15. Das Volk war voll Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Wie gesagt, es hat eine grosse Erwartung gegeben vom Messias. Und dann plötzlich kommt einer und predigt das neue Himmelsreich. Dann haben sich wahrscheinlich schon gefragt, ja, das könnte sein, oder das ist er jetzt. Sie haben sich das gefragt. Doch Johannes erklärte vor allen: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und das, was er gerade da gesagt hat, was wir gelesen haben, kommt fast wortwörtlich in allen vier Evangelien vor. Von Johannes dem Täufer sehen wir in anderen Evangelien andere Sachen, ein bisschen weniger. Aber das kommt in allen vor, fast wortwörtlich. Das bedeutet, er hat es wahrscheinlich relativ oft gesagt. Er hat wahrscheinlich gesagt, das Himmelsreich ist da und nach mir kommt einer, ich taufe euch mit Wasser und er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Das heisst, es ist wahrscheinlich, es ist ihm relativ wichtig gewesen, oder? Und wie gesagt, die Menschen wollen wissen, wer denn er ist, oder? Wenn der Messias erst nachher kommt. Und da öffnen wir Johannes. Johannes 1, Vers 19. Dann sind auch gefragt, es sind ein paar Rabbiner sogar von Jerusalem gekommen. Also die geistliche Elite hat sich auch interessiert. Also jetzt predigt da uns plötzlich einer die Leute weg da an Jordan. Und wir sind noch im Tempel, oder? Und sie haben ihn gefragt, die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Und jetzt der Johannes, seine Antwort ist spannend. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Er hat nicht gesagt, wer er ist, er hat gesagt, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Auch eine Anspielung auf eine Prophetie. Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, ja, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Und Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Herrn, ebnet den Weg für den Herrn. Das lesen wir in Jesaja, dass eben vor Messias kommt noch einer, der sagt, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Also er tut eigentlich gar keine eigenen Worte nehmen, um zu sagen, wer er eigentlich ist. Er tut einfach, er sagt einfach, okay, ich bin nicht Elias. Er kommt in der Kraft und im Geist von Elias, aber nicht, er ist nicht Elias, oder? Das ist noch eine Fangfrage, oder? Er ist nicht der Messias, er ist nicht der grosse Prophet, der kommen soll. Und wo er nicht mehr ausweichen kann und muss sagen, wer er jetzt wirklich ist, dann hätte er können sagen, look, ich bin der Sohn von Zacharias, einer von der grössten Priester dazumals. Ich bin ein Nazirer, oder ein sehr geistlicher Mann. Ich habe mein ganzes Leben lang in der Kraft vom Heiligen Geist gelebt. Und jetzt bin ich da am Predigen und am Taufen, oder? Nein, nichts von dem. Er sagt einfach, okay, es eine Stimme ruft in der Wüste. Er tut nicht mal sagen, ich bin der, der vor Messias kommen muss. Er reduziert sich auf seine Stimme, die sagt, der öffnet den Weg für den Herrn. Er hätte auch eine andere Prophetie nehmen können. Oder das ist die Prophetie im Jesaja, im Maleachi, ein anderer Prophet. Gibt es eine andere Prophezeiung über ihn, wo auch ein bisschen mehr über ihn erzählt. Eben, er wird die Väter und Söhne wieder zueinander führen. Er wird das Volk vorbereiten auf den Herr. Und noch ganz andere, viele schöne Sachen, die über ihn gesagt werden. Aber nein, er sagt einfach eine Prophetie. Ich bin die Stimme. Ich bin die Stimme, die sagt, schau, der König kommt. Er reduziert sich so krass auf die Stimme. Und das ist der Johannes wird ja verglichen mit einem Herold. Ein Herold, das war der im Mittelalter, wenn der König hat durch die Stadt reiten wollte. Dort war meistens viel los, oder? Die Straßen waren eng, viele Leute waren auf der Straße. Und da hat man vielleicht nicht gerade gemerkt, dass jetzt der König da vorbei reitet, oder? Und der hat sich da fast den Weg freikämpfen müssen. Und dann ist einfach einer vor dem König vorbeigegangen und hat gesagt, ist vielleicht noch mit einer Glocke gekommen und hat gesagt, der König kommt, Platz machen, der König kommt. Und dann haben alle gehört, aha, König. Und sind auf die Seite, oder? Und haben sich vielleicht verbeugt, oder ich weiß nicht, was wir damals gemacht haben. Aber der Herold war eigentlich eben der, der den Weg gemacht hat für den König. Und dann kommt eigentlich der Höhepunkt vom Leben von Johannes. Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag, also gerade am nächsten Tag von dem, wo sie ihn gefragt haben, wer er ist. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Also Jesus ist gekommen an Jordanfluss und der Johannes durch den Heiligen Geist hat sofort erkannt, das ist der Messias. Er hat gesagt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, oder? Hätte können sagen, ja, das ist der, der nach mir kommt und das ist jetzt der Messias. Aber er sagt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das heißt eigentlich schon, sagt schon eigentlich alles über Jesus, oder? Und die Geschichte kennt vielleicht viele von euch. Eben Jesus lässt sich taufen von Johannes dem Täufer und der Himmel öffnet sich, eine Taube kommt runter als der Heilige Geist und eine Stimme, der Johannes hört eine Stimme und bezeugt die Stimme, wo vom Himmel kommt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den hört. Aber auf das wollen wir jetzt gar nicht gross eingehen. Nachher beginnt Jesus seinen Dienst. Oder? Jesus ist auch 30 Jahre, also eigentlich der grösste Teil von seinem Leben, ist er Zimmermann gewesen. Einfach ganz normaler Zimmermann. 30 Jahre lang. Und nachher, etwa 3 Jahre, ist er, also er ist schon immer der Messias gewesen, aber in diesen 3 Jahren hat er als Messias gewirkt und hat geheilt und hat wirklich das Himmelsreich verkündet. Jesus beginnt seinen Dienst und wie der Herold, wenn der König vorbei ist oder durchgegangen ist, ist dem Herold seine Aufgabe eigentlich vorbei. Oder jetzt ist der König im Palast oder draußen und kann frei reiten und über den Herold muss sich niemand mehr gross Gedanken machen, oder? Und der Johannes hat noch eine Zeit lang weitergetauft und weiter predigt. Oder Jesus ist auch nicht gerade von einem Tag auf den anderen in ganz Israel bekannt gewesen. Er ist auch so ein bisschen umgekreist und der Johannes war noch an anderen Orten gewesen, wo man Jesus noch nicht kennt hat und hat auch dort noch das Himmelsreich verkündigt. Und dann gibt es eine spannende Szene, die wir zusammen anschauen, im Johannes 3. Dort über eine Diskussion kommen dann ein paar Leute und fragen ihn, hey, schau, der wo du hingewiesen hast, eben der Jesus, der tut jetzt auch taufen. Und die Leute gehen zu ihm. Oder so ein bisschen, so, jetzt hast du den getauft und jetzt ist er so ein bisschen wie, macht dir die Konkurrenz, oder? Aber lesen wir mal, was er sagt. Johannes 3, Vers 26. Sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, oder Lehrer, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen, es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich sei nicht der Messias, ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude, jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Das ist noch ein anderes Gleichnis von einer Hochzeit, oder? Wir haben schon das vom Herold gehabt. Und er hat sich jetzt gesagt, ich bin wie der Freund vom Bräutigam. Und an einer Hochzeit ist natürlich der Bräutigam, also das Brutpaar ist die Hauptsache, oder? Also bei der letzten Hochzeit, Sascha und Laura, ich kann mich nicht an Brautzeugen erinnern. Ich weiss nicht ungefähr, wie er aussieht, aber seinen Namen weiss ich nicht mehr, oder? Wichtig ist, dass ihr 2 Kuraten habt. Und er steht daneben und freut sich für den Bräutigam. Er ist wie eine Hintergrundrolle in dieser ganzen Geschichte, oder? Weil der Bräutigam und Braut sind im Zentrum. Und ich glaube, das ist sehr, sehr eine gute Lektion für unser Leben auch und vor allem in unserer narzisstischen Gesellschaft, oder? Man muss sich nicht an Herold erinnern. Oder der Herold ist da, um auf den König hinweisen, schaut, macht Platz für den König. Und die Leute haben vielleicht den Herold gar nicht gesehen. Sie haben einfach ein Glöckchen gehört und gehört, der König kommt. Und dann haben sie den König gesehen, wie er vorbeireitet, oder? Und wir müssen uns nicht, als Christen müssen wir nicht versuchen, uns möglichst zu profilieren. Und es geht nicht um uns. Ich glaube, das lernen wir daraus, oder? Es stimmt, oder das gehört mir manchmal. Gott schreibt mit dir Geschichte. Gott will mit dir Geschichte schreiben. Das ist wahr, aber wir sind nicht der Hauptdarsteller von dieser Geschichte. Wir sind eine Hintergrundperson. Wir müssen nicht namentlich erwähnt werden in dieser Geschichte. Der Kolumbus war nicht der Einzige auf dem Boot, der Amerika entdeckt hat. Aber wir erinnern uns an Kolumbus. Und wir sind die, die vielleicht Segel angezogen haben oder den Anker herumgerührt haben. Wir sind nicht die wichtigen Personen. Der Kolumbus ist der, an den wir uns erinnern. In unserem Leben muss es so sein, oder sollte es so sein, dass Gott immer grösser wird und unsere Rolle immer kleiner wird bei dem, was wir machen. In unserem Dienst am Herrn wird einfach immer Gott wichtiger, das, was Gott durch uns wirkt, und nicht das, was wir aus eigener Kraft wirken. Auch wenn es für die Ehre vom Herrn passiert, aber das, was wir selber können, das ist so verschwindend klein. Und wir müssen lernen, das noch mehr zu reduzieren und dafür dem Geist mehr Möglichkeit geben, durch uns zu wirken. Das hat auch Johannes gemeint, oder? Er hat Jesus getauft und dann hat er ja immer noch dienen. Er hat immer noch predigt und getauft. Aber als er gehört hat, Jesus hat jetzt auch angefangen zu predigen und zu taufen, dann ist seine Freude vollkommen gewesen, sagt er. Weil jetzt weiss ich, jetzt ist meine Arbeit vorbei und jetzt wird meine Arbeit immer kleiner. Jetzt verschwindet mein Werk und er wird immer grösser. Oder? Jesus hat dann gross Furore gemacht im Nahen Osten und Johannes der Täufer, der ist dann wie ein Licht, das ausgelöscht wird. Oder? Aber das ist doch das Schöne gewesen als im Leben. Oder? Das Schönste, ist, was wir in unserem Leben machen können, ist auf Gott hinweisen. Und deswegen ist auch die Freude von Johannes vollkommen gewesen. Haben wir jemals schon mal vollkommene Freude gehabt? Ich weiß nicht, was vollkommene Freude ist, aber einfach Johannes hat sich so gefreut auf das, dass Jesus jetzt seinen Dienst anfangen. Und das soll doch auch unsere Motivation sein, dass wir sehen, was Jesus alles macht. Und das ist unsere Freude. Ich kann das Bild zeigen, Johnny. Wir sehen hier oben rechts den Morgenstern. Das ist der Planet Venus, wir nennen es aber Morgenstern. Und das ist der letzte Stern, den wir sehen in der Nacht. Oder wenn es schon mal ein bisschen hell wird, oder die Dämmerung hat angebrochen, Sterne verschwinden und wir sehen noch den Morgenstern. Und der Johannes, den können wir, und unser Leben sollten wir, können wir vergleichen mit dem Morgenstern, wo uns sagt, jetzt ist der Morgen da, jetzt ist die Dämmerung angebrochen, der Tag fängt an. Und das Nächste, was wir wissen, ist, der Morgenstern verblasst immer mehr und die Herrlichkeit von der Sonne geht auf. Wenn wir das sehen, dann erinnern wir uns nicht an den Morgenstern. Dann sehen wir einfach, wow, was für eine Herrlichkeit, oder? Und das soll doch unsere Freude sein. Das soll unser Antriebsmotor sein, dass wir auf Jesus hinweisen können und sagen, hey, schau, ich bin jetzt der Morgenstern und ich bin dazu da, um dir zu sagen, die Herrlichkeit von Gott ist unterwegs und du kannst sie erleben, wenn du willst. Und der Johannes, wenn es im ganzen Leben hat, er relativ rücksichtslos predigt, oder? Er einfach fährt gerade ins Gesicht. Einmal, wo die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm gekommen sind und sich wollen taufen, hat er ihnen gesagt, ihr Schlangenbrut. Er hat gemeint, so, ihr Heuchler, oder? Zeigt Frucht, dass es ernst meint mit dieser Bekehrung. Wenn ihr euch wirklich taufen wollt, dann müsst ihr aber auch Frucht zeigen, dass man das wirklich sieht und nicht, dass sie es einfach gut meinen. Und sogar der Herodes, der König von der Region damals, hat von ihm gehört und hat ihn eingeladen zu ihm. Er wollte von ihm hören, oder, was er so an geistlichen Sachen erzählt. Und auch ihm hat er dann eigentlich direkt ins Gesicht gesagt, also ein König, das war damals eine absolute Unverschämtheit gewesen, hat er gesagt, schau, du hast die Frau von deinem Bruder genommen und hast sie zu deiner Frau genommen und das ist ein Unrecht, das ist falsch, was du gemacht hast. Und damals, wenn ein König sagen, das ist falsch, was du gemacht hast, war eigentlich direkt die Todesstrafe gewesen, oder? Gerade das Todesurteil. Johannes war dann noch ein bisschen bewahrt gewesen, aber früher oder später ist er auch im Gefängnis gelandet. Und dort hat er also gewartet aufs Himmelsreich, das er verkündet hat. Er wusste, jetzt kommt das, er hat gemerkt, Jesus hat seinen Dienst angefangen und jetzt kommt ja dann das Himmelsreich, dann werde ich sicher befreit, oder? Aber die Zeit ist verstrichen. Jesus hat ihn nicht befreit. hat weiterhin müssen im Gefängnis ausharren. Und wir müssen uns denken, er ist ja nie in seinen eigenen vier Wänden gewesen, oder? Er hat immer die grosse Freiheit von der Wüste gehabt, wo sein Zuhause war. Und dann plötzlich in den Zellen mit Gitterfenster, war wahrscheinlich recht bedrückend gewesen auf sein Gemüt und auf seine Psyche. Und dann müssen wir noch eine Episode lesen aus Lukas 7. Dort ist Jesus im Gefängnis. Johannes. Sorry. Lukas 7, Vers 18. Also in Lukas 5, 6 und so geht es ja eben um die eigentliche Hauptperson, Jesus, was er alles macht. Und in Lukas 7, Vers 18 lesen wir Folgendes. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Also es hat noch ein paar Leute gehabt, die ihm auch gefolgt sind und die auch später noch zu ihm gekommen haben, oder? Und die haben ihn können besuchen und haben ihm von dem erzählt. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Also genau der Johannes, der noch vor ein paar Monaten Jesus gesehen hat und im Heiligen Geist gesehen hat, das ist das Lamm Gottes, wo die ganze Sünde der Welt trägt. Der gleiche Johannes ist jetzt im Gefängnis und fragt, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir noch auf einen anderen warten? Und da merke ich mir doch, irgendwie im Johannes ist etwas vorgegangen, das hat ihn recht bedrückt, oder? Er ist plötzlich voller Zweifel, ob wirklich der verheißene Messias jetzt wirklich da ist. Und das ist schon krass, dass sogar ein Johannes, eigentlich die grössten Glaubenshelden, die es gibt, wo Jesus hautnah erlebt hat, ja, er hat ja sogar Jesus dürfen taufen und der Heilige Geist auf ihn herabfahren gewesen. Sogar solche Menschen kommen in Zweifel und verlieren ein bisschen die Perspektive und sind in Anfechtung. Und das heisst, wir müssen uns keinen Vorwurf machen, wenn wir Zweifel haben. Also, viele von uns haben ja Zweifel. Ist oder mal gehabt, kommen in die Phase, wo wir uns fragen, ist Gott wirklich, gibt es Gott wirklich, ist er wirklich real? Stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Liebt mich Gott? Oder bin ich Gott überhaupt wichtig? Tut er sich für mich sorgen? Wir sind, niemand ist gefeit von diesen Zweifeln. Und die Unsicherheit. Und jetzt wollen wir lesen, und eben der Johannes tut sich erkundigen, und dann wollen wir mal weiterlesen und schauen, was Jesus antwortet. Also Vers 20. Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Und es ist das so, der Johannes hat ja wie viele andere Juden eigentlich das irdische Himmelsreich erwartet. Und die Römer haben eigentlich die Herrschaft gehabt über Israel. Und viele haben gedacht, okay, wenn der Messias kommt, dann befreit er uns von der Herrschaft der Römer und stellt das jüdische Reich wieder her. Und die Jünger sind ja, wo nachher Jesus gekreuzigt worden ist, sind sie enttäuscht gewesen, weil sie dachten, hey, der müsste doch jetzt eigentlich die Römer ausschaffen aus dem Land und das jüdische Reich wiederherstellen. Und jetzt wird der da von den Römern gekreuzigt, oder? Und ich glaube, genau das Problem hat der Johannes gehabt, oder? Wenn wir lesen, was er verkündigt hat, er hat verkündigt, das neue Himmelsreich ist da. Eben der, der nach mir kommt, er wird Weizen und Spreu trennen, er wird das Gute und das Böse trennen, er wird also richten und mit dem Guten wird er sein Reich wiederherstellen, oder? Das heisst, der Johannes hat eine Vorstellung gehabt von dem, was der Messias macht und wie der Messias soll handeln. Und dann kommt der Messias und handelt plötzlich nicht so. Und dann war er natürlich enttäuscht gewesen und hat er plötzlich zu viel erzählt. Ist das wirklich der, den ich erwartet habe? Oder ist das jetzt ein anderer? Weil wenn es der ist, den ich erwarte, dann müsste er doch so und so und so sein, oder? Und ich glaube, auch wir haben manchmal das Problem, dass wir dass wir ein Bild von Gott haben, wie Gott handelt. Aber es ist nicht so, oder es ist nicht immer so. Gott ist so gross, er lässt sich nicht einfach in ein System hineinordnen, oder? Und die Antwort von Jesus, oder? Er sagt nicht, ja, ich bin der Messias, du musst nicht mehr von anderen warten. Ich meine, mit dem wäre ja die ganze Diskussion beendet gewesen, oder? Sie hätten können zu ihm gehen, ja, es ist der Messias, bleib da im Gefängnis. Und gut ist, oder? Aber das Problem ist, das wäre eine Antwort für den Verstand gewesen, oder? Die Antwort hat den Verstand beruhigt. Aber das Problem mit dem Verstand ist, er ist wie ein Meer, oder? Mal in die Richtung, mal in die Richtung. Und der Verstand, der hat wieder bröckelt. Oder ein paar Wochen später hat er sich vielleicht wieder gefragt, ja, ist es wirklich der Messias? Oder hat er es vielleicht selber nicht ganz verstanden, wer er ist? Oder? Nein, Jesus hat dem Johannes eine Antwort für sein Herz geben. Weil wenn das Herz befriedigt ist, dann muss der Verstand gar nicht mehr dazu machen. Ich glaube, wenn das Herz Ruhe hat, dann hat der Mensch Ruhe. Und so ist es doch auch mit dem Glauben, oder? Also, wir können vielleicht mit dem Verstand gewisse Argumente vom Glauben verstehen, aber eigentlich mehrheitlich nicht. Aber wenn das Herz angesprochen ist vom Geist, vom Heiligen Geist, und wenn wir Jesus reinlassen in unser Leben, dann haben wir Frieden. Und dann darf das Herz Gewissheit haben. Und dann ist auch unser Verstand beruhigt. Und Jesus war ja kein politischer Eroberer gewesen, oder? Er ist nicht gekommen, um, wie gesagt, die Römer rauszuschaffen aus dem Land. Und er hat dann, wie der Johannes, auch an andere Prophezeiungen erinnert, oder? Er hat gesagt, was du siehst, oder? Taube hören wieder, Blinde sehen wieder, Stumme reden wieder, Tote werden auferweckt. Und das sieht man alles in Prophezeiungen im Jesaja, wo der Messias eigentlich diese Sachen wird machen. Wo er wird die Armen, eben den Armen das Evangelium verkünden, Tote auferwecken, Kranke heilen. Er hat wie im Johannes wollen sagen, schau, ich bin der Messias und es gibt auch noch andere Prophezeiungen, oder? Das, was du gesagt hast, stimmt, aber du hast wie nur ein einseitiges Bild von mir. Du hast eine Seite von der Münze erfasst. Jetzt musst du noch die andere fassen, oder jetzt ist die Zeit von der anderen. Er sagt dann nachher auch, glücklich zu preisen ist, wer sich nicht an mir ärgert oder wer nicht an mir Anstoß nimmt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, es geht in die Richtung, dass er sagt, du jetzt nicht zweifeln, weil ich nicht so handle, wie du das erwartest. Und Jesus handelt, glaube ich, selten so, wie wir es vorhaben oder wie wir denken, jetzt müsste Jesus doch eigentlich das machen, oder? Jetzt müsste doch Jesus mich heilen oder durch mich grosse Wunder vollbringen. Und dann fallen wir in Selbstzweifel, wenn er es ja nicht macht, oder? Aber dennoch dürfen wir ihm vertrauen. Manchmal haben wir das Problem, dass sein Wirken an uns persönlich fehlt. Also ich sage, ich sehe sein Wirken nicht in meinem Leben. Ich werde nicht geheilt und ich erfahre keine Veränderung. Und ich habe ein Problem mit Evangelisieren und durch mich findet niemand zum Glauben. Und einfach irgendwie, Gott wirkt nicht in mir, oder? Und durch das haben wir dann wirklich Zweifel, so, ja, wirkt Gott überhaupt? Gibt es Gott wirklich? Gibt es Gott? Stimmt das mit dem Kreuz und so? Und Jesus sagt dann wie, ja, was siehst du? Was passiert? Oder? Er hat den Boden gesagt, ja, schaut, sie sind Zeugen geworden von dem, was er gemacht hat, dass er Leute geheilt hat. Und er hat ihnen gesagt, erzähl doch einfach, was sie sehen. Oder Leute werden geheilt, Tote werden auferweckt. Wir müssen uns dann auch fragen, wenn wir Zweifel haben, ist das, glaube ich, recht eine Ermutigung, wenn wir uns fragen, ja, was passiert? Was sehen wir? Was passiert? Was passiert in der Christenheit? Oder? Was passiert im Iran und in China, wo Untergrundkirchen wie Pilze rausschiessen? Und wo wir ganz viel Zeugnis haben von Menschen, die geheilt werden oder zu Jesus finden. Oder wo wir Zeugnis haben, wie gut sie verteilt werden an Leute und die Leute Freude kann weitergegeben werden. Oder? Und genau in diesem Moment, wo wir Gott in unserem Leben nicht wirklich erfahren oder nicht sehen, ist es eine Ermutigung, wenn wir sehen, Gott wirkt und es gibt Gott. Weil manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott, also man sagt das ja, manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott weit weg ist, aber eigentlich ist er genau in diesem Moment am nächsten zu uns, oder? Weil Unsicherheit, Zweifel, Leiden, das ist manchmal einfach eine Lebensschule von Gott, wo er uns gewisse Sachen beibringen will, vielleicht eben zeigen, hey, schau, der Heilige Geist hat nicht genug Platz in meinem Leben, ich muss da gewisse Sachen auf die Seite legen. Das geht auch ein bisschen in die letzte Predigtserie rein, Leiden, Leben, Lernen. Leiden, Leben, Lernen, ja, stimmt. Eben, wo Gott eigentlich das ganze Leiden will gebrauchen, um uns etwas beibringen, um uns näher an sein Herz zu ziehen. Das ist eine Schule, wo wir lernen, die Abhängigkeit von Gott einfach zu unserem alltäglichen Gebrauch zu machen. Und eben das Vertrauen in Gott, das Vertrauen, dass wir ihn vielleicht nicht erkennen, dass wir gerade Zweifel haben und nicht genau sehen, was macht Gott in meinem Leben. Aber genau dann dürfen wir ermutigt werden, wenn wir sehen, dass Gott wirkt. Oder? Er muss nicht immer das Wunder an uns vollbringen. Es langt auch, wenn wir dürfen Zeugen werden oder wenn wir der Brutzeuge sind und der Bräutigam im Zentrum ist. Wir haben einen Vorteil zum Johannes. Wir sind nicht allein. Oder Johannes war ganz allein in der Zelle und hat einfach gehört von dort draussen, was dort passiert. Aber wir sind nicht allein. Oder? Wir haben eine ganze Living Church und noch viel mehr Christen da draussen. Und wir können diese ganzen Sachen teilen. Oder? Wir können das auch jemandem bringen, wenn wir Zweifel haben, wenn wir Probleme haben, wenn wir in Anfechtungen sind. Wenn wir nicht sicher sind, ob wir wirklich wiedergeboren sind oder ob Gott uns wirklich liebt und ob er wirklich eine Beziehung mit uns will, dann können wir das einfach miteinander können wir das vor den Herrn bringen. Und dann können wir uns unterstützen und uns fragen, ja, was macht Gott in deinem Leben Wunderbares? Was erlebst du und selber das ermutigt werden? Und genauso werde ich und die Martina werden wir nachher auch dorthin sein. Und wenn ihr etwas habt, eben irgendwie Zweifel, Anfechtungen oder auch etwas zu beziehen, ein Zeugnis, wo Schönes passiert ist, könnt ihr zu uns kommen und dann können wir das zusammen von dir herbringen und ihn anbeten. Kannst du mal das Bild von der Sonne zeigen? Das wäre meine Predigt mit den drei Punkten. Wir wollen gefüllt werden vom Heiligen Geist, aber wir müssen vielleicht auch andere Sachen aus dem Weg räumen. Zweitens, unser Leben ist dazu da, um auf die Herrlichkeit von Gott hinzuweisen. Das Sinnbild als Sonne. Auf der neuen Erde braucht es ja keine Sonne mehr, weil Gott ist unsere Sonne dann, oder? Und Punkt 3, Zweifel werden kommen, aber vielleicht wird uns Gott einfach etwas Wunderbares durch das mitgeben. Und wir sind nicht allein und wir können die Zweifel zusammen bekämpfen. Können wir doch noch beten miteinander. Jesus Christus, danke, dass du in unserer Mitte bist. Und danke, dass du in unserem Leben bist. Bitte hilf uns, dich zu unserem Zentrum zu machen. Hilf uns, dass wir auf dich hinweisen können in allem, was wir machen. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, den Heiligen Geist nicht zu betrüben, wie es heisst, sondern ihm die Mittel zur Verfügung geben oder einfach ihn walten lassen. Bitte tun uns verändern in unserem Leben. Tun uns ausrichten auf das. Und gib uns auch den Wunsch, wirklich tief im Herzen die Veränderung zu bekommen. Weil wir selber können das gar nicht wirklich wünschen aus uns raus. Du musst den Wunsch in unser Herz legen und du musst das wirklich vollbringen in unserem Herz. Ich bitte dich, dass du das machst. Danke, dass wir wissen, dass du immer bei uns bist. Auch wenn wir vielleicht das Gefühl haben, wir sind wie der Johannes eingesperrt in vier Wände in einer Zelle und erleben nichts mit dir und irgendwie haben irgendwie das Gefühl, unser Glauben ist tot. Du uns zeigen, was du mit uns mit dem willst, wie du uns willst weiterbringen mit dem und du unseren Glauben stärken. Hilf uns, dich zu verherrlichen, Gott. Amen.